Herzlich willkommen zum Fachgespräch mit Expertinnen und Experten aus unserem Fachbereich Soziale Arbeit. Heute heiße ich herzlich willkommen Sophie Rudolph und David Moss. Herzlich willkommen, dass ihr eure Expertise uns zur Verfügung stellt und Expertise entlang von Digitalisierung in der sozialen Arbeit und dort rein so schwerpunktmässig KI. Ich habe gerade jetzt den Tagesanzeiger vom 13.8. Debatte zur künstlichen Intelligenz, willkommener Lernboost oder problematische Entwicklung. Oder? Das ist auch, wo ihr euch beschäftigt in der Lehre, aber eben auch im Zusammenhang mit Sozialarbeit, mit Sozialarbeit und sozialpädagogischen Inhalt. Ich möchte gerne einsteigen mit einem Fallbeispiel. Und zwar bin ich noch vor der Sommerferie mit Erwachsenen, jungen Erwachsenen aus der Sozialpsychiatrie zusammengesessen und haben so wie das Thema gehabt, Medienkompetenz. Wie gehen wir um mit den Medien? Wo bin ich? In welchen Plattformen bin ich unterwegs? Die meisten haben KI benutzt. Ich sage jetzt nicht, welche KI, aber haben KI benutzt. Und was mich erstaunt hat, ist, wie sie genutzt haben. Also sie haben zum Beispiel Fragen gestellt, wie gehe ich mit einem Konflikt um? Mhm. Sie haben Fragen gestellt, wie soll ich eine Beziehung beenden? Und das hat mich wirklich erstaunt. Also es sind nicht reine Wissenslagen, sondern es geht viel tiefer in eine ganz andere Form, auch von Persönlichkeit, Beziehungsgestaltung, Lebenswelt, Bewältigung, also ganz andere Themen. Erlebt ihr das auch? Und wenn ja, in welcher Form müsste jetzt da soziale Arbeit oder kann da soziale Arbeit wie etwas bieten?
Ja, vielen Dank. Also erstmal auch noch für die Einladung. Und ja, dieses Beispiel erinnert mich jetzt gerade tatsächlich auch an eine Diskussion, die wir mit Studierenden hatten, die sich auch in einem Praxisprojekt mit KI-Nutzung beschäftigt haben. Und da ging es dann genau auch darum, dass sie das eben nicht nur fürs Studium, sondern vor allem auch in der Praxisausbildung nutzen. Da gab es eine schwierige Situation in der Wohngruppe. Am Abend sitzt dann der Studierende allein zu Hause und dann kommt natürlich auf die Idee, jetzt reflektiere ich mal diese Situation und schilder jetzt mal diese Situation halt der KI und lass mir mal halt antworten, wie würde jetzt, was würde ich jetzt geraten bekommen, wie gehe ich jetzt als Sozialpädagoge mit der Situation um?
Das ist jetzt die Reflexionsebene. Und jetzt komme ich wirklich wie ein Nödeli. Ich denke vor nicht, dass ich es irgendwann nicht nur einfach als Reflexion, sondern als Handlungsanleitung Input nehme. Also, dass ich KI frage, du, wie gehe ich mit einem Klientum, wo bist, wo spuckt? Wie reagieren wir denn auf eine so eine Entwicklung?
Also ich glaube, das kommt wahrscheinlich sehr schnell, oder? Dass man, gerade wenn man jetzt einen Jungen oder eine junge Sozialarbeitende ist und dann vielleicht das, die Expertise noch nicht hat, dass man dann halt sehr schnell auch KI fragt und dann das auch als Handlungsempfehlung so nimmt und gerade umsetzt, wenn man einfach noch unsicher ist, wenn man es nicht weiss. Und das ist halt schon wichtig, dass man weiss, wie die Outputs auch generiert werden von der künstlichen Intelligenz. Und dass man das nicht einfach eins zu eins kann oder sollte übernehmen.
Mhm. Ihr beschäftigt euch ja so wie auf zwei Ebenen. Das eine ist, wie kann man KI nutzen jetzt im Studium? Oder? Also was bedeutet das für Lerninhalt, für Lernstrategie, methodisch, didaktische Ansätze? Aber eben auch, was bedeutet das für die Profession? Wo gibt's da von der Professionslogik her Zugänge? Ist denn, so wie jetzt in dem Titel vom Tagesanzeiger, eher wirklich ein willkommener Lernbereich, also eine Lernapplikation, oder sagen wir, oi, da ist jetzt tatsächlich sehr problematisch und wir verlieren ein Stück weit auch Studiumslernen in einer ursprünglichen Form. Wie ist denn eure Einschätzung?
Ja, ich glaube, man muss dann eigentlich erstmal anfangen, sich den Lernprozess überhaupt erstmal zu überlegen, oder? Also wie lernen wir auch ohne KI? Am meisten lerne ich eigentlich, wenn ich selber tun muss, oder? Also klar, natürlich, also auch durch das Lesen von Texten, sage ich mal, lerne ich vielleicht ein Thema kennen. Aber wenn ich selber das Wissen weitervermitteln muss, dann bin ich zum Beispiel gezwungen, mich natürlich auch ganz anders mit dem Wissen auseinanderzusetzen, als wenn ich es einfach wiedergebe, oder? Also halt auch tatsächlich halt auch schauen, wie sind die Taxonomiestufen auch in dem Lernprozess und dann eigentlich erst im zweiten Schritt fragen, wie spielt die KI jetzt damit rein und an welcher Stelle kann KI einen Lernprozess sinnvoll unterstützen und wo unterbindet KI-Nutzung vielleicht auch einen sinnvollen Lernprozess.
Mhm. Genau, also dank der KI oder dank der Debatte über KI ist ja auch gut, dass man nochmal das Lernen reflektiert, oder den ganzen Prozess reflektiert. Und ich glaube, jetzt, wenn man zum Beispiel den Bogen wieder schlägt zu der sozialen Arbeit, ist vielleicht auch gut, um nochmal die Profession der sozialen Arbeit zu reflektieren. Was heisst das überhaupt? Mhm. Was macht die aus, die Profession?
Also im Umkehrschluss würde heißen, dass wir jetzt noch mehr gezwungen sind, uns zu überlegen, was ist zum Beispiel die Wissenskompetenz von einem professionellen Sozialarbeiter, professionellen Sozialpädagogin. Und also die Auseinandersetzung findet statt. Und jetzt nochmal, wenn wir sagen, okay, früher ist es wie so gewesen, Wissen, das ich mir aneigne. Und wenn es nur geschichtliche Wissen, historisches Wissen ist, oder, was wir früher noch gelernt haben, wann hat der Erste Weltkrieg stattgefunden und. Also das Wissen, das wir uns einfach reingenommen haben, das hat doch ein Stück weit auch mit der Menschwerdung zu tun. Oder? Also Wissen bildet Persönlichkeit. Und wenn ich jetzt so im digitalen Kontext bin und sage, heutzutage ist Wissen nur noch Wissen, wo Wissen ist, verliere ich denn nicht einen Teil auch von meiner Persönlichkeitsbildung, einen Teil von dem, was meine Persönlichkeit ausmacht? Oder kommt jetzt einfach mit dem Wissen, wo Wissen ist und wie ich Wissen im digitalen Kontext abrufe, eine andere Form von Persönlichkeit?
Also es ist ja so, man muss sich schon unterscheiden, oder? Also Wissen wiedergeben, einfach etwas, was man gelernt hat, um das wiederzugeben, zum Beispiel, wenn ich der Zweite Weltkrieg war. Oder? Das ist ein Aspekt. Aber der andere Aspekt ist ja, wie nehme ich das Wissen zu mir ein? Also wie lerne ich etwas? Und das tut man ja dann eben neu reflektieren. Also ich meine, das Wiedergeben ist, glaube ich, das ist vielleicht jetzt in einer anderen Form heutzutage, oder? Mhm. Da kann man einfach schnell fragen. Also wir merken das wahrscheinlich auch, du auch. Wenn ich zum Beispiel Lernenden, Studierenden etwas erkläre, passiert es sehr schnell, dass sie dann schnell schauen. Stimmt das, was der da sagt, oder? Also mein Wissen wieder.
Das erlebst du im Unterricht.
Das erlebe ich eins zu eins im Unterricht, oder? Also da sagt jemand etwas, dann sage ich, ja, das stimmt vielleicht nicht ganz oder so, das ist so und so. Dann sehe ich sofort, und ich bin ziemlich sicher, die gehen dann schnell kontrollieren, stimmt das überhaupt, was ich da, was der Typ vorne sagt, oder? Mhm. Also das Wissen einfach transferieren, das nimmt sicher eine neue Form an. Mhm. Und mir ist vielleicht nicht mehr der Wissensexperte, aber zum wieder zurückkommen, Wissen aneignen, das ist eigentlich ein anderer Prozess, oder? Und der verändert sich in dem Sinn durch künstliche Intelligenz, würde ich sagen, nicht so sehr. Weil wenn ich künstliche Intelligenz etwas frage und die gibt mir den Output, lerne ich ja das nicht. Mhm. Und dort ist, glaube ich, die Schwierigkeit, dass man weiss oder lernt, wie nehme ich Wissen zu mir oder wie nehme ich mir Wissen aneignen.
Ja. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, es kommt gar nicht darauf an, ob wir jetzt in einem Bildungsbereich sind, wo im Studium für soziale Arbeit ist, oder ob ich einfach mit Jugendlichen oder mit Erwachsenen in ganz unterschiedlichen Wissenssituationen bin. Das kommt eigentlich gar nicht drauf an. Und jetzt nochmal einfach so die Frage, ist Wissen aneignen, auseinandersetzen mit angeeignetem Wissen, das Wissen wieder vernetzen, oder? Und wieder koppeln mit anderen Wissenslagen, nicht eine grundsätzliche Persönlichkeitsentwicklung oder auch eine Entwicklungsaufgabe von uns Menschen. Und mit der Nutzung von KI, mhm, nehme ich da nicht jetzt etwas weg?
Ja, also ich find das eine total spannende Frage und die finde ich auch sehr schwierig zu beantworten. Mhm. Weil ich finde, eigentlich geht es dann schon fast in so eine philosophische Dimension, nämlich was ist eigentlich das menschliche Bewusstsein? Oder also, und ich glaube, man muss vielleicht unterscheiden zwischen Kognition und Bewusstsein. Weil die Kognition, die haben wir jetzt durch die künstliche Intelligenz, sehen wir eben, dass es auch quasi wie eine maschinelle Kognition gibt, die wie so auch neuronale Netzwerke bildet. Also eben die Maschine lernt ja, also man spricht ja vom Machine Learning und die wird aber eigentlich trainiert durch das, was wiederum halt Menschen auch dort eingeben. Ja, also die KI ist ja immer nur so gut wie die Daten, mit denen sie trainiert wird. Und dadurch ist natürlich auch diese Manipulierbarkeit, also diese ganze Debatte halt auch um die Gefahren von KI. Und auf der anderen Seite ist es halt einfach dem menschlichen Denkprozess sehr ähnlich auf der kognitiven Ebene. Und deswegen finde ich es auch so spannend, dass man davon redet, dass die HI, also dass die KI halluziniert, also diese Halluzination, was ja eigentlich ein Phänomen ist, dass man jetzt eher, also in der Psychologie bei Menschen halt sagt. Also es eigentlich finde ich es von Halluzination zu sprechen, bei der KI ist ja eine Anthropomorphisierung der Maschine. Weil streng genommen kann man eigentlich sagen, die KI trifft falsche Annahmen. Ja, also sie ist ja also ein LLM, ein Large Language Model, auf dem halt die Chatbots, mit denen wir jetzt interagieren, basieren als technisches System, trifft ja eigentlich einfach Annahmen und nimmt halt das wahrscheinlichste nächste Wort. Mhm.
Weißt du, sagst etwas recht. Die Fachsprache, die wir ja führen, die sind oftmals eben auch philosophisch bedingt oder ethische Erwägungen kommen dazu oder Professionalisierungsdebatten oder politische Debatten. Und es geht weniger darum, um einfach die Antwort zu geben, sondern auf eine Spurensuche gehen. Oder zum Beispiel genau hören, was du sagst. Was bedeutet denn die KI? Oder? Und woher holt sie denn die Antworten? Oder? Und eine von diesen grossen Verwerfungen im Zusammenhang mit KI ist ja dann immer so die Zuschreibung Fake. Oder? Wie weiss ich denn, da wo mir KI als Antwort gibt, dass da wirklich auch eine gesicherte, in sich referenzierbare Antwort ist? Oder geht der Algorithmus denn irgendwo an, wo ich muss sagen, hey, da hat keine Substanz, keine materielle Richtigkeit. Wie gehe ich mit dieser Situation um?
Also wenn man natürlich Experte ist auf einem Fachgebiet, dann kann man ziemlich schnell einschätzen, ist jetzt der Output, stimmt das oder nicht? Ist das eine falsche Information, die generiert worden ist? Und ja, ich bin mit dir einig, das Wort Halluzination finde ich auch ganz schlecht im Zusammenhang mit der KI, weil ich finde auch, man sollte das nicht vermenschlichen. Und wenn man jetzt den Output nimmt oder als Fachperson, kann man den beurteilen, aber jetzt jemand, der das nicht weiss, der das nicht kennt, für die Person ist das wahrscheinlich schwierig. Oder? Und wenn man jetzt wieder zurückgehen, wenn er jetzt das Gefühl hat, die KI ist wie ein Mensch und wenn der mal etwas sagt und der hat gestimmt, dann wird das ja die nächsten Informationen wieder stimmen und so weiter. Und dann glaube ich, dann nehme ich das als vertrauenswürdiges Gegenüber wahr, oder? Ja. Und das muss man dann aufpassen.
Ja. In dieser Situation, die ich auch geschildert habe, ganz am Anfang, habe ich wirklich auch die Wahrnehmung gehabt, dass von Einzelnen die KI als reales Gegenüber betrachtet wird. Und zwar auch in der Wertigkeit von der ist immer da. Der ist immer mir zugewandt. Der gibt mir immer Antwort, ob es am Morgen um 3 ist, und er gibt mir auf alles Antwort. Und Glaubhaftigkeit, dem von dem er gesagt wird, oder, ist unglaublich hoch. Oder? Und das sind dann auch in Soft Skills und in Soft-Bereich, wo nicht einfach referenzierbar ist, oder? Wo nicht einfach den Duden führen und sagen, ah, ja, nein, es ist nicht die Jahreszeit und es ist nicht die biologische Erklärung. Ist denn nicht einfach auch die Gefahr da, dass aufgrund von dieser ganzen Entwicklung in die KI viel, viel, viel mehr nicht nur interpretiert wird, sondern einfach auch delegiert wird?
Ja, also ich habe das jetzt auch gerade neulich gelesen. Es gibt jetzt mittlerweile schon diesen neuen Begriff der LLM-Partie. Also LLM für Large Language Model und dann LLM-Partie. Diese Empathie, diese vermeintliche Empathie, die ein Chatbot einer Person entgegenbringt, oder?
Und wieso sagst du vermeintlich?
Weil es aus meiner Sicht, und das ist jetzt meine Wahrnehmung davon, oder? Eigentlich eine Projektion auf den Chatbot ist.
Also ein Chatbot spiegelt eigentlich nur das, was eh schon bei mir drin ist. Und es ist nicht ein wirkliches anderes Gegenüber, wo andere Herkunft, andere Biografie hat, sondern es spiegelt eigentlich immer nur das, was ich als Input gebe.
Also ich würde sagen, der Chatbot hat keine Biografie. Der Chatbot hat Trainingsdaten. Diese Trainingsdaten stammen von vielen anderen Menschen. Also insofern, die früher natürlich auch irgendwas in diesen Chatbot eingegeben haben. Und eigentlich ist es so ein riesiges Meer an allen möglichen Textbausteinen, die halt in diese Trainingsdaten von dem Chatbot einfließen. Von daher kann man schon sagen, es ist natürlich eine Mensch-Maschine-Interaktion, die da stattfindet.
Also die Frage, oder? Wenn ich sprachlich hineingebe, beeinflusst die Antwort ganz massiv. Ist die Zukunft, dass der Chatbot irgendwann nicht nur sprachliche Inhalte kann verifizieren, sondern auch die Stimmlage, Stimmvibration, Stimmrhythmus, Stimm, Situation, dass dann eben da Menschliche eben noch mehr ausverifiziert wird.
Absolut, also das wird er sehr bald können, oder? Und das auch dann imitieren kann. Und ich glaube, um zurückzukommen zu dem, was du gesagt hast, das ist eine grosse Gefahr auch. Erstens mal ist sie immer verfügbar. Und zweitens wird man eigentlich immer bestätigt, oder? Also das heisst immer, das hast du gut gemacht, gute Analyse, David, sehr gut gedacht. Und man verlernt dann wahrscheinlich den Diskurs, oder? Weil wir kommt dort immer die Bestätigung über. Und wir möchten vielleicht gar nicht mehr mit jemandem interagieren, wo zu einem Konflikt führt oder zu einem Diskurs kommt oder eine andere Meinung hat. Und jetzt gerade im professionellen Setting, sage ich jetzt mal Adressatin oder in einer Wohngruppe, ein Jugendlicher, der dann mit einer KI interagiert und dann kommt ein Sozialpädagog in und sagt, möchte ich etwas erklären oder etwas, gibt es vielleicht eine Auseinandersetzung oder Grenzensetzung. Und dann nimmt man die Sozialpädagogin nicht mehr ernst, vielleicht, oder? Sondern, nein, aber mein KI-Companion versteht mich viel besser als du. Ich glaube dem, ja.
Ist die Gefahr, also jetzt bin ich jetzt wirklich mal noch ein bisschen weiter, wenn jetzt so ein Chatbot so entwickelt wird, dass der eigentlich ein Sozialarbeiter ist, eine Beratungsperson, außer Kraft setzt. Also, dass der Chatbot besser ist, weil er zum Beispiel immer zugänglich ist, weil er immer zugewandt ist, weil er immer wertschätzend ist, weil er viel mehr Wissensbrücken überwinden kann, als wir jemals könnten, weil er schneller bei Wissenslage ist, weil er intern verknüpfen kann, gerade mit einem Formular, mit der Ergänzungsleistung und. Ist das nicht ein Stück weit einfach Gefahr? Und jetzt mache ich noch Klammern auf. Chancen. Mhm. Weil es ist billiger. Es ist schneller. Es ist unmittelbarer. Es
ja.
Macht ihr uns überflüssig? Ja. Da würde ich eigentlich fragen.
Also wir machen es ja nicht. Wir testen es ja einfach aus.
Ja.
Und ja, absolut. Es gibt die Tendenz in Richtung Therapie-Chatbots. Mhm.
Die gibt es zum Teil schon.
Oder? Ja, gerade so im angloamerikanischen Raum ist das schon innen verbreitet. Gerade dort halt in den Gebieten, wo die soziale Arbeit weniger professionalisiert ist, weniger finanziell unterstützt. Dort hat man immer mehr so Automatisierung oder eben Therapie-Chatbots oder Risk-Predictive Modeling heisst es.
Ist auch ein Auftrag, deren Entwicklung sehr kritisch gegenüberzustehen und einen Gegenentwurf herzustellen, also Präsenz, analoge Beratungseinheiten, da wo man kennt, Face-to-Face-Beratung mit Persönlichkeiten, oder sagen dann nein. Wenn, dann müssen wir das in die Hand nehmen, oder? Wir müssen mit unserer Expertise, mit ethischen, fachlichen Expertise, die soziale Arbeit ausmacht, wir müssen die mitgestalten. Wir müssen da innen auch die methodischen Ansätze, die konzeptionellen Ansätze, wir müssen die weitergeben. Wo sieht die Position aus?
Ja, also, ich glaube, da haben wir uns eigentlich auch viel jetzt im Vorfeld auch drüber ausgetauscht. Mhm. Genau, was ist eigentlich unsere Position? Und, ja, du hast das dann eigentlich eingebracht, also dass eigentlich so eine Gefahr ist, oder dass die soziale Arbeit der reflektierende Zaungast bleibt bei der Entwicklung von KI-Tools. Dass es eben deswegen auch wichtig ist, um sich halt dann tatsächlich in der Entwicklung dieser künstlichen Intelligenz zu beteiligen, dass man sich auch technisches Know-how aneignet. Also dass halt tatsächlich auch dieses technologische Wissen, also man muss deswegen jetzt nicht gleich ein ganzes Informatikstudium noch obendrauf setzen, aber ich glaube, ein Grundverständnis ist wichtig, damit man nicht in die Falle tappt, nur kritisch zu beobachten.
Da heißt, ihr erhebt den Anspruch, dass wir Gestaltungskraft wollen wirken, also dass man mitgestaltet und nicht im Nachhinein reagieren.
Genau.
Sondern, oder, dass man sagt, wenn die Entwicklung kommt, die lässt sich, ich lasse auch zu, die lässt sich nicht mehr aufhalten.
Ja.
Und die lässt sich in allen Disziplinen, in allen Berufsfeldern, in allen Lebenswelten eigentlich nicht mehr aufhalten. Die kommt, KI wird eine mächtige Form von einer Lebensgestaltung sein und wir wollen damit gestalten. Sicher mal hinsichtlich Profession, professionelle Angebote. Was sind denn Ansätze? Was muss man berücksichtigen, wenn ihr so einen Chatbot jetzt für soziale Arbeit, Beratung, Suchtberatung oder Opferhilfe generiert?
Also ganz wichtig ist mal die Trainingsdaten, wo der Chatbot dann sein Wissen generiert. Wenn man das jetzt nicht gezielt so aufsetzt, dann ist es einfach eine generische künstliche Intelligenz. Das heisst, die setzt sich dann das Expertenwissen aus dem ganzen Wirrwarr vom Internet zusammen. Und dort ist auch sehr viel schlechtes Wissen, sage ich jetzt mal. Bullshit in, Bullshit out. Mhm. Gehört man ja oft drin. Also das heisst, Trainingsdaten, die sind ganz wichtig, oder? Und dann ist schon die nächste Frage, wie kommt man überhaupt zu guten Trainingsdaten?
Mhm. Würdest du nicht noch, weißt du, so ein bisschen erklären, was ist unter dem Begriff Trainingsdaten überhaupt zu verstehen? Also, ihr seid ja sehr stark auch schon in der Entwicklung. Mhm. Ihr wisst, was da ist, aber wenn jetzt jemand hört, der aus dem Fachbereich soziale Arbeit kommt, aber Trainingsdaten, was muss man da darunter verstehen?
Also, jetzt gerade beim Thema Suchtberatung wären die Trainingsdaten zum Beispiel Berichte, die man vielleicht schon digitalisiert hat, von einer Suchthilfeberatungsstelle, wo dann die Berichte zum Beispiel in das Modell sozusagen reinspeist oder auch wissenschaftliche Artikel, wo das reinfließt zu dem Thema Suchtberatung und dann eigentlich das Modell oder die künstliche Intelligenz das Wissen aus diesen Daten rausholt.
Also die Aussagen, die dann platziert werden, sind referenzierbar auf Forschungsergebnisse, auf referenzierbare Statistiken und Erhebungen.
Ja,
genau. Also wenn das jetzt ein schriftlicher Bot ist, wenn man jetzt mit Voice-Bots arbeitet, was ja auch immer mehr kommt, dann sind zum Beispiel Trainingsdaten auch Aufzeichnungen von realen Beratungssituationen. Also dass tatsächlich reale Gespräche aufgenommen werden und auf deren Grundlage dann halt der Voice-Bot dann halt trainiert wird, ja.
Mhm. Wir kennen ja das Verschriftlichung, oder? Von einer Fragestellung oder von einer Anforderungsebene. Jetzt kommt immer mehr die Spracherkennung und immer mehr die Verifizierung, die Ausdifferenzierung von dem. Gibt es denn irgendwann einmal noch die Visualisierung? Oder? Also, dass ich auch Gestik, Mimik kann hinterlegen hinter einer Situation, hinter einem Anspruch. Dass ich es noch unterfüttern mit Bildern, mit Ansichten von Situationen, wie sich jemand bewegt, wie jemand reagiert.
Das ist schon da.
Das ist schon da.
Ja, also man kann natürlich auch Videos hineinspeisen, man kann eben Beratungssituationen und es gibt ja auch Chatbots also für Gebärdensprache, wo man das wirklich in so eine, also Trainingsdaten wie in so einer Gebärdensprache-Bot sind dann wirklich, ist jemand, der dann also eine gewisse Gebärdensprache dolmetschen die Person.
Also im partizipativen Moment ist das ja grandios.
Genau.
Also wenn ich einfach jetzt mal höre, ein Mensch mit einer Hörbeeinträchtigung und der hat die Chance, der würde alles machen. Grandios.
Mhm. Also eben, es gibt natürlich auch sehr positive Aspekte. Jetzt sind wir immer sehr ein bisschen, kritisch gewesen, oder? Vielleicht müssen wir einmal zu den guten Sachen kommen.
Ich bin nicht der, oder, der in diesen Fachgesprächen probiert, einfach eine Position. Ja. Aber es ist ja wichtig, oder, dass wenn so eine Entwicklung kommt, wo man ja mit ganz wenigen Daten könnt, auf einen Erfahrungswert zurückgreifen, sondern wir sind ja laufend in einer solchen Beta-Version, oder? Also wir entwickeln uns unglaublich schnell und haben nie die Möglichkeit, über eine längere Zeit etwas einfach auch auszutesten, weil es kommt schon wieder das Nächste, oder? Und darum Schrift, Sprache und Visualisierung, oder? Da finde ich, ist wie da drin. Aber sehen wir denn da innen auch jetzt neben dem, wo ja Risiken da sind, oder? Gefahren da sind. Also, wie entwickelt sich eine Profession weiter? Was bedeutet denn das auch für die Anspruchsgruppe? Oder? Also, da müssen wir uns auch mal noch auseinandersetzen. Was sind denn noch sonst für Chancen, für Möglichkeiten, jetzt die KI auch in unserer Profession und in unserem Kontext einzusetzen?
Ja, so eine Chance, die ja auch oft halt irgendwie eigentlich, also auch so als Hoffnung gesehen wird, ist natürlich, dass halt KI halt vor allem halt im Berichtswesen unterstützen kann, also unterstützen dabei, repetitive administrative Tätigkeiten zu erleichtern, die halt sehr viel Zeit kosten, die dann eigentlich eher für Beziehungsarbeit oder Fallreflexion genutzt werden könnte. Und trotzdem ist da auch ein Risiko drin, weil, also da, da, das, das kann man jetzt eben auch nicht, finde ich, einfach nur die eine Seite angucken, weil es hat einfach da tatsächlich wie beides, oder? Weil da muss man auch unglaublich aufpassen, dass da eben genau halt die Fachexpertise nicht dem Bot überlassen wird. Ja. Wegen der eben vorher ja auch schon oft besprochenen Fehleranfälligkeit.
Jawohl. Sophie, du sagst etwas Wahnsinniges Wichtiges. Ich möchte einfach da nochmal so in einer anderen Perspektive aufnehmen. Da, wo du sagst, jawohl, KI unterstützt mich wahnsinnig stark und unglaublich unterstützend. Und ich meine eben ökonomisch, repetitive Aufgaben einfach zu erledigen. Ich delegiere das. Das ist Wahnsinn. Jetzt bin ich am Abschluss von meinem offiziellen Berufsleben und muss Zwischenzeugnis für Mitarbeiter schreiben. So. Und das hat unglaublich einen repetitiven Charakter, oder? Immer wieder das Gleiche. Und es ist so wichtig, dass ich das mache, weil es zwingt mich zum Überlegen, den Mitarbeiter auch ernst zu nehmen und nicht einfach Textbaustein einzufügen, oder? Also, wenn ich das mache, ist das wichtig, dass ich genau das habe. Nimmt mir denn die Chance, oder? Mich zu entlasten, ökonomisch, solche Textbausteine, Berichtwesen, Abläufe, Aktenwesen, einfach an einer bewussten ILO auf eine Person, auf eine Situation, auf ein Anforderungsfeld, weil es ja KI macht.
Ja, ich glaube, da muss man tatsächlich schauen, wie gestaltet man den Prozess, oder? Weil, also, es gibt jetzt mittlerweile auch schon so erste Auswertungen und so, dass KI, also der sinnvoller Einsatz von KI gar nicht unbedingt Zeit spart, aber vielleicht zu einer besseren Qualität führt. Weil ich bin dann vielleicht in dem Moment nicht gezwungen, meine Eindrücke direkt super auszuformulieren. Aber ich kann über die Zusammenarbeit mit dem der Mitarbeitenden nachdenken, kann Stichworte aufschreiben, die mir wichtig sind, und dann kann ich das Ganze durch eine KI sauber ausformulieren lassen. Ja, also da spare ich mir dann vielleicht schon einen Arbeitsschritt und komme vielleicht am Ende zu einem qualitativ besseren Text, aber in der Verknüpfung mit meinem eigenen Nachdenken. Und ich glaube, das Wichtige ist eigentlich immer, dass so ein Prozess immer noch bei einem selbst beginnt. Dass man nicht mit der KI startet. Nicht die KI schreibt das Zeugnis, sondern ich gebe der KI die Vorlage und die KI bringt es am Ende noch in Form. Ja.
Mhm. Ich habe mir vor der Sommerferien ein E-Bike angeschafft. Ich habe immer gesagt, solange ich laufen kann, brauche ich kein E-Bike. Jetzt habe ich mir ein E-Bike angeschafft. Und wenn ich mit dem E-Bike arbeite, dann fahre ich immer mit dem Turbo-Modus. Ja, das schäme mich wahnsinnig, zu das sagen. Aber als Beispiel, oder? Ich habe KI. Ich werde doch ein Teil tun, Arbeit zu machen, wo mich nicht begeistert, wo mich nicht erfüllt. Also ich delegiere doch dann immer mehr dem Tool, deren Applikation, und entlasse mich ein Stück weit von einer Ganzheitlichkeit.
Ist das nicht? Das ist natürlich eine Gefahr. Oder? Der Mensch wählt ja immer den Weg, der einfach ist. Und das ist ja meistens nicht der beste Weg in dem Sinn. Und ich glaube, das ist schon auch wichtig, dass man das eben auch schon schult. Oder? Und zumindest ein anderes Beispiel auch. Nehmen wir mal eine Arbeitsagogin, die vielleicht am Abend noch einen Bericht schreiben muss, den ganzen Tag gearbeitet hat. Und vielleicht sich schriftlich einfach nicht so gut ausdrücken kann. Es gibt, ich meine, wir sind uns gewöhnt zu schreiben, für uns fällt das leicht. Aber es gibt, muss man sich auch bewusst sein, es gibt Leute, denen fällt das schwer, etwas schriftlich so anzubringen, wie sie das eigentlich im Kopf haben. Und die kann es dann schon unterstützen, oder? Das ist vielleicht einfach Aufnahmen redet und kann ich das dann sozusagen transkribieren, weil es einfacher fällt, zu reden, anstatt zu schreiben. Oder dass sie einfach einen Draft machen, wo vielleicht, wenn wir natürlich sagen, ui, das klingt jetzt schon sehr holprig oder so. Und kann ich das dann glättet, oder? Und dann einfach nochmal ein bisschen besser formuliert. Mhm. Aber eben, wie du gesagt hast, es ist schon die Gefahr da, dass man einfach immer bequemer wird und dass man immer mehr auslagert. Oder? Am Anfang sagt man, okay, ich lasse das aufnehmen, dann sagt man, ich tue es einfach korrigieren und dann, ach komm, mach es doch gerade selber. Und dort ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass man in der Profession, dass das halt auch ein Anspruch ist an sich selber, dass man das immer noch selber macht. Und jetzt bei dir, dass du die Zeugnis immer noch selber wirklich, ja, und man merkt ja auch, oder? Sie haben dann immer noch deinen Stempel.
Du hast vorhin gesagt, KI glättet. Mhm. Ist denn da nicht auch eine Gefahr? Oder dass einfach KI, ist denn alles gleich? Oder? es kommt immer so im gleichen Dunsten her, in der gleichen Logik. Also es hat keine Kanten mehr, es hat keine Auffälligkeiten mehr, nichts mehr Besonderes.
Mhm. Das merkt man auch bei Arbeiten, die man korrigiert, oder? Bachelorarbeiten, Seminararbeiten.
Also, wo dann die Studierenden einfach sagen, hey, schreib mir
ja, sie haben es wahrscheinlich auch selber geschrieben, aber eben dann nochmal durchgelassen und dann, man merkt das dann, es kommt dann so eine synthetische Sprache über den Ganzen.
Ja.
Und eben, wie du gesagt hast, so ein bisschen allgemein, so ein bisschen dahinplätschend, gut tönend, aber eben ohne Kante, ohne Ecke. Also, man verliert dann so wie ein bisschen es sich selbst in dem Schriftbild, oder? Ja. Und das versuchen wir auch den Studierenden immer klar zu machen, dass es wichtig ist, dass sie ihren eigenen Schreibstil auch beibehalten.
Ist denn da nicht eine Kapitulation gegenüber Anspruchsgruppen, oder? Also ich sage immer, wenn man ein Autist kennt, kennt man ein Autist und nicht alle. Ja. Mhm. Und jetzt komme ich mit KI und der unterstützt mich jetzt in der Begleitung, in der Beratung, in der Rahmung, dass es dann eben geglättet wird, oder? Dass es dann nachher über Krankheitsbilder definiert wird, über Behinderungsarten, über Verhaltensmuster, oder? Und dann sind halt alle die, die so gleich, und ich vergesse dann völlig, dass mir gegenüber einem Mensch mit einer Geschichte und mit Fähigkeiten und Talent sitzt.
Ja, also da würde ich schon auch zustimmen, dass das eine Gefahr ist, also der man auch tatsächlich ins Auge sehen muss und auch tatsächlich Strategien entwickeln muss, damit umzugehen und dann an manchen Stellen tatsächlich vielleicht die KI-Nutzung auch wirklich einzuschränken und dann wirklich auch Richtlinien zu entwickeln, wofür kann es eingesetzt werden, wo ist es tatsächlich eine nützliche Unterstützung und wo unterläuft es eben eigentlich auch tatsächlich den Anspruch und den Auftrag unserer Profession, oder?
Mhm. Ich im Unterricht bringe immer das Beispiel von Replika. Ist auch vielleicht bekannt, Avatar, eine Applikation, wo so ein Avatar zur Verfügung steht, wo ich kann einfach gestalten kann. Mhm. Und ich kann mit dem auch in Kommunikation treten, in Interaktion treten. Und ich habe dann mal Leute, die Applikation nutzen, gefragt, lieber Replika oder lieber einen echten Partner? Und alle haben gesagt, Replika. Und haben auch können begründen, warum. Oder? Also ich muss dort nicht in Widerstand gehen, oder ich muss nicht mit Widerstand kämpfen, ich muss nicht irgendwo Anforderungen erfüllen, ich muss nicht Wenn-Dann-Situationen aushalten und. Wenn ich jetzt da weiterführe, oder? So im Zusammenhang mit, wo ist denn die Autonomie von auch der Anspruchsgruppe, von der sozialen Arbeit, setze ich da nicht völlig außer Kraft? Ist das nicht eine Bankrotterklärung gegenüber dem? Also wenn ich jetzt einfach mal die Applikation Replika nehme und wie Nutzerinnen und Nutzer mit deren Applikation umgehen.
Es ist ja so, oder? Sie werden das nutzen und da kann man wie nicht verhindern. Ich glaube, wir müssen einfach auch lernen, um mit Leuten können zu interagieren, die eben mit diesen Applikationen arbeiten. Also gerade Junge sind natürlich empfänglich für eben Replika. Das ist dann vielleicht bald mal eine virtuelle Freundin, Freund haben. Und als Sozialarbeitende oder Sozialpädagoge muss man das auch lernen, dann mit dem können, umzugehen, dass jetzt eine Person vielleicht von sich behauptet, meine Freundin ist virtuell.
Mhm.
Oder? Und, ja, ich weiß nicht, ist das eine Bankrotterklärung? Ich glaube, es ist einfach eine Tatsache, dass es kommen wird.
Okay. Also du sagst, ihr sagt, es kommt und wir sind gezwungen und wir sind auch gefordert, mit dem, was kommt, umzugehen. Wir müssen Bewältigungsstrategien, wir müssen Einbindungen in unsere Profession festhalten und wir müssen auch auf der Ebene von der Anspruchsgruppe, auf der Ebene von der Organisation und auf der Ebene von der sozialen Arbeiter, von der professionellen Personen abhandeln.
Würde ich so sagen, ja. Also ich kann jetzt auch nicht in die Zukunft schauen, aber Tendenzen sind schon in die Richtung, oder? Würde ich sagen.
Ja, also ich bin noch so ein bisschen vorsichtig jetzt so mit so sehr normativen Aussagen, also so, weil, also das sind ja so wie so Extremszenarien eigentlich, oder? Es gibt so ein negatives Extremszenario, also alles ist dann nur noch irgendwie über KI gesteuert. Also ist ja auch nicht diskriminierungsfrei, das ist ja auch ein großes Problem, oder? Also dass halt natürlich halt irgendwie so durch KI tatsächlich ja auch bereits herrschende Diskriminierungsmechanismen auch verstärkt werden können. Ich kann auch sagen, KI ist im Prinzip eigentlich auch sehr paternalistisch. Ja, also die KI weiß, was gut für dich ist. Ja, und woher weiß sie das denn eigentlich?
Ich weiß mal irgendwann mal für mich.
Genau, ja. Da muss ich dann auch nicht mehr selber drüber nachdenken. Das übernimmt dann auch die KI für mich. Aber so dieses, ja, also dass jetzt eigentlich gleich das ganze Fachwissen der Profession flöten geht, halt durch das Aufkommen der KI, das finde ich, ist so ein sehr negatives Extremszenario. Und auch demgegenüber, so durch KI wird jetzt alles besser, ist so, wäre dann so das andere positive Extrem. Und ich denke schon immer, dass es sich irgendwo dazwischen bewegt und halt man eigentlich, sage ich mal, eine Strategie entwickeln muss im Umgang damit, die halt mehr in die positive Richtung geht, also tatsächlich halt auch sieht und mehr betont, welche Chancen gibt es halt eben tatsächlich auch eben im Bereich Barrierefreiheit in der Arbeit mit Klientinnen, die unterschiedliche Beeinträchtigungen haben, dass das vielleicht tatsächlich auch effizienter und ansprechender gestaltet werden kann und auch mehr Selbstbestimmung ermöglicht. Ja.
Ich gebe dir wirklich recht, dass man ja, wenn man probiert, Positionen zu finden, gerade im Zusammenhang mit dem, oder? Und wenn die Frage schon im Titel kommt, oder? Also, ist es willkommen oder ist es ein Problem, das uns kaputt macht, oder? Das ist ja die beiden Extreme da drin. Da ist man ja oftmals einfach auch im Berufsalltag gezwungen, Positionen zu beziehen, oder? Da, wenn man mit Eltern redet, wenn man mit Anspruchsgruppen redet, die das nutzen, muss man irgendwo Positionen zu haben. Im Unteren schaffe ich immer so mit einer Segmentierung, damit man so ein bisschen zuordnen kann, oder? Weil sonst ist es ja gigantisch, oder? Unglaublich gross. Und so der erste Segment, wo man immer anschaut, so das partizipative Moment, oder? Also, wo ermöglicht KI Partizipation, wo sonst vielleicht nie möglich gewesen wäre? Wo ermöglicht sie Teilhabe, wo ermöglicht sie Zugänge, wo sonst nie möglich wäre. Denn der zweite Teil ist Problemlage, oder? Es generiert auch Problemlagen, oder? Die ganze Form von Entwicklung, Entwicklungsaufgaben, die in die Schieflage kommen, Suchtproblematik, Datenschutz und, also die Problemlage. Und der dritte Teil ist aber auch so der methodische, prozessuale, organisationale, oder? Und ich habe gesehen, du hast ein Buch, das sich mit Sozialwirtschaft auseinandersetzt, oder? Was wäre denn die Chance und was sind Möglichkeiten von KI gerade für eine soziale Organisation? Weißt du, jetzt mal völlig egal, ob das im stationären Bereich ist, im Beratungsbereich ist. Wo wären dort noch Chancen? Wo sind Möglichkeiten auf Entwicklungen, die für uns noch gar nicht so greifbar sind?
Ja, also das sind natürlich halt tatsächlich, wenn man jetzt so aus einer sozialwirtschaftlichen Perspektive drauf schaut, dann sind es natürlich tatsächlich Managementprozesse, wie man sie einfach in jeder großen Organisation vorfindet. Und da unterscheiden sich jetzt soziale Organisationen auf der Ebene ja gar nicht so sehr von anderen Arten von Organisationen. Also dass man tatsächlich, sag ich mal, Prozesse effizient gestalten kann.
Durch KI.
Durch KI, genau. Ja.
Kannst du ein Beispiel machen? Weißt du, dass da so ein bisschen greifbar wird, wo jetzt nicht gerade in dem Managementbereich ist, sondern hier, wo in der Betreuung, in der Pflege ist? Wie muss man sich das vorstellen?
Eigentlich genau, das Beispiel können wir eigentlich nochmal aufgreifen, oder? Jetzt zum Beispiel, jetzt in einem arbeitsagogischen Kontext zum Beispiel, wenn man dann tatsächlich dann abends eigentlich wie ein Diktiergerät einspricht und daraus wird dann automatisch ein Protokoll erstellt oder ein Bericht oder eben auch für Protokollführung zum Beispiel. Also dass statt dass jemand aus der Gruppe das Protokoll eintöckelt, haben wir ein Voice. Also ein Mikrofon in der Mitte, wo es aufnimmt und automatisch eine Datei draus erstellt, auf die man natürlich dann im Nachhinein nochmal drauf gucken muss, aber das Protokoll wird dann quasi automatisiert erstellt und solche Prozesse, da kann KI natürlich schon viel unterstützen, also eben genau halt diese repetitiven Tätigkeiten abnehmen.
Also dass, wenn ich zum Beispiel ein Mitarbeitergespräch habe, das aufgenommen wird und das dann gerade systematisch aufbereitet wird, zugeordnet wird, Zielformulierung, Smart-Ziel und, also bis zur Auswertung, da ist die Zukunft, oder?
Ja, da wäre ich jetzt wieder vorsichtig. Oder? Wieso machen wir denn überhaupt noch so ein Mitarbeitergespräch, wenn einfach alles automatisiert rauskommt? Wahrscheinlich schaut man dann die Ziele gar nicht mehr an, die da generiert werden. Vielleicht müssen wir ein bisschen wegkommen von dem Effizienzgedanken, oder? Der ist ja auch für dich, oder allgemein die soziale Arbeit, die Ökonomisierung, der Effizienzgedanke, der ist nicht sehr beliebt. Aber zum eben in die Partizipation zu kommen, zum Beispiel, was die KI ermöglichen kann. Es kann zum Beispiel ermöglichen, Text vereinfachen. Nehmen wir mal einen Abstimmungstext. Die sind sehr kompliziert. Wie weiss, jemand vielleicht mit kognitiver Beeinträchtigung, der aber urteilsfähig ist, der darf abstimmen. Kann die Texte nicht verstehen. rein kognitiv, oder? Und der kann KI helfen, den Text zu vereinfachen, sodass man es versteht. Natürlich ist immer Gefahr, ist denn wirklich noch, stimmt das noch, was sie macht, oder wie sie es vereinfacht, oder? Oder Bereich Migration, Sprache. Also mit Sprache ist ja die künstliche Intelligenz sehr gut. Wenn es jetzt, ZHW hat einen Chatbot gemacht für ukrainische Schutzsuchende, wo sie können mit ihren Problemen zu dem Chatbot gehen und der hat ihnen dann an die richtige Fachstelle weitergeleitet. Also gerade im Bereich Migration ist ja oft eine sprachliche Barriere, dass sie einfach die vielen Formulare gar nicht verstehen, die die Behörden wollen. Und es gab sehr viel Angebot, aber sie wissen nicht davon. Und da kann so ein Chatbot im Thema Partizipation schon, glaube ich, unterstützen und helfen. Und das würde ich jetzt sagen, das ist sicher eine gute Sache, oder? Mhm. Wenn jetzt einfach eine künstliche Intelligenz hat, wo alle Sprachen spricht. Mhm. Auch im schulischen Bereich.
Du hast ja vorhin gesagt, also die Ökonomisierung, so Effizienz- und Effektivitätsdiskussion finde ich nicht so gut. Ich würde sagen, Ökonomie hat mehr als nur mit Effizienz und Effektivität zu tun. Das hat auch mit einer Wertschöpfung zu tun, oder? Also mit einer Nutzbringung. Was wäre denn der Vorteil jetzt für mich als Institutionsleiter von einer stationären Institution, wenn ich KI einsetze? Das ist übrigens eine interne Weiterbildung, oder? Die Frage, können wir KI einsetzen, oder? Und was wäre jetzt Wertschöpfung, Nutzbringung, wenn wir KI für jetzt eine soziale Organisation im stationären Kontext einsetzen?
Ja, im Idealfall eben tatsächlich Entlastung der Mitarbeitenden von von administrativen Aufgaben tatsächlich. Was dem halt häufig noch so ein bisschen im Weg steht, ist natürlich Datenschutzfragen. Das ist halt einfach so das große Dilemma, also wo halt natürlich jetzt im Moment auch viele Organisationen halt auch noch oder halt Leitungen von Organisationen dann auch noch davor zurückschrecken, das in der Breite wirklich anzuwenden, weil halt viele Datenschutzfragen noch nicht so ganz geklärt sind.
Also Datenschutz heißt ja, in dem Moment, wo ich KI mit hochsensiblen Daten führt, oder? Und ich das direkt in dieser Form in die Tools oder in die KI gebe, dann kann es sehr heikel sein.
Genau, also es gibt halt auch so Fälle, also es war in Deutschland, glaube ich, so ein Gerichtsjournalist, ja, der halt sehr viel halt über tatsächlich, also so Straftaten berichtet hat und wenn er dann er hat das dann mal ausprobiert, hat seinen eigenen Namen dann in die KI eingegeben und dann kam halt aufgelistet, was er alles für Verbrechen begangen hat. Mhm. Und das sind eben genau diese wahrscheinlichen Verknüpfungen, oder? Die KI hat da quasi wie halt verknüpft, ah ja, der Name taucht immer im Zusammenhang mit irgendwelchen Verbrechen auf.
Ist gerade zum Schwerverbrecher.
Also ist das ein Schwerverbrecher?
Ja, also er ist jetzt Kinderschänder, er ist Betrüger und so weiter.
Ja. Das Beispiel, oder? Das exemplarische Beispiel, ich kann ja für ganz viele Bereiche zutreffen, oder? Dass ich den füttere und dann werden Verknüpfungen gemacht, die nicht der Realität, der Tatsächlichkeit entspricht, oder? Aber KI einfach aufgrund vom Algorithmus, aufgrund von der Wahrscheinlichkeit, die Verknüpfungen macht.
Und da, also da ist natürlich dann halt auch tatsächlich wieder eine große Gefahr, die man wirklich im Blick haben muss. Formulare sind ja fehleranfällig. Und wenn man jetzt halt eben formularbasierte Tätigkeiten an eine KI delegiert und dann solche Fehler nicht mehr rausgefiltert werden, dann wird zum Beispiel plötzlich eine Medikamenteneingabe dokumentiert, die aber nie stattgefunden hat bei der betreffenden Person. Und dann setzt sich dieser Fehler fort.
Und wird irgendwann als Tatsächlichkeit angenommen.
Ja, genau. Sehr schnell wahrscheinlich.
Ja, ja. Okay. Habt ihr denn in eurer Forschung und in eurer Arbeit können feststellen, wie denn die Weiterentwicklung von diesen KIs aussieht? Jetzt mal so im Sozialbereich, oh, das ist ja hochspannend. Gibt es da Projekte, wo KI hinsichtlich der Nutzung im Feld der sozialen Arbeit entwickelt? Gibt es da schon Resultate? Weiss man da schon
etwas? Also Hochschulen sind sicher dran, dass man eben versucht, die KI lokal zu machen. Das heisst nicht in der Cloud oder im Internet, wo dann die Daten abgesucht werden, sondern dass es wirklich lokal auf einem Rechner stattfindet, wo dann die Daten einfach lokal nur ausgewertet werden und nicht rausgehen, sozusagen. Mhm. Oder eben eigene Anwendungen programmiert, basierend auf den Daten von diesen grossen Modellen. Aber eben nicht von den grossen Anbietern, weil bei den grossen Anbietern, kommerziellen Anbietern, ist natürlich klar, dass die Daten wenden, oder? Das ist ihr Modell. Und ich glaube, dort muss man schon schauen, dass das eben nicht passiert. Und wenn man eben nichts selber bringt, da sind wir wieder ganz am Anfang, wenn die soziale Arbeit nichts von sich aus bringt, dann wird es einfach das genutzt, was oben ist. Und das ist dann eben die grossen kommerziellen Anbieter wie Microsoft, Google oder OpenAI.
Ja. Also da bin ich ganz bei euch. Und ich schaue so auf die Uhr, wir kommen so langsam am Schluss und würde wirklich mit euch noch anschauen, so ein kritisches Moment, das, oder wo ich sehe, dass man sich intensivst mit KI auseinandersetzt, obwohl wir uns mit der digitalen Transformation noch gar nicht auseinandergesetzt haben. Oder? Also, wir haben nicht einmal gelernt, laufen und fliegen schon. Wie sieht es denn aus eurer Sicht, mal grundsätzlich Auseinandersetzung mit dieser Digitalisierung, mit dieser Transformation, wo wir uns drin befinden, auch spezifisch für soziale Arbeit, aber auch grundsätzlich. Also ich mag mich erinnern, als ich 2000 den Master Sozialinformatik gemacht habe. Da sind wir meilenweit von dem entfernt gewesen, was wir jetzt 2025 reden. Also da sind auch Leute, Experten, die in der Forschung sind, haben weit weg von dem erzählt, was wir jetzt schon haben. Oder? Also passiert da nicht in einem rasanten Tempo, wo immer rhythmisch, immer näher kommt, bis schon wieder das Nächste kommt, wo wir gar nicht mehr können adaptieren, wo wir gar nicht mehr können verinnerlichen, aufnehmen.
Ja,
also jetzt bin ich gerade überfahren. Die Frage muss ich einfach stellen, oder?
Weil ja, aber haben wir denn überhaupt eine Wahl? Das ist eigentlich die Frage. Weil die Transformation, die kommt und da kann man sich gar nicht dagegen wehren. Also das ist wie eine Welle. Also es gibt ja das Buch über KI, The Coming Wave. Und so stellt man sich das auch ein bisschen vor, oder? Und jetzt muss man einfach schauen, dass man von dieser Welle nicht überrollt werden. Und natürlich ist man jetzt in der Sozialarbeit wahrscheinlich nicht gut aufgestellt, wenn man eben schon die Digitalisierung inner langsam angegangen ist.
Ja.
Und vielleicht halt einfach durch das gegeben, dass es nicht essentiell gewesen ist. Oder? Also man kann die soziale Arbeit auch gut ohne Digitalisierung machen. Oder? Wenn man jetzt die Ökonomisierung...
Meint ihr das wirklich, wenn man in Zukunft schaut?
In Zukunft wahrscheinlich nicht, aber bis jetzt hat sie es noch nicht so gross tangiert wie vielleicht andere Berufsfelder. Mhm. Aber es wird sie sicher tangieren.
Auch, oder? Also in der Kernaufgabe. Beratung, ja. Begleitung, Ratgebung. Oder? Also, wenn ich jetzt euch zulasse, dann das kommt. Also, und wenn es nicht soziale Arbeit macht, dann macht es ganz sicher irgendjemand, der ein Business hinter dem sieht.
Ja, und ich glaube, es geht wirklich auch nochmal um das Gestalten, oder? Also Transformation halt auch wirklich gestalten. Weil ich finde halt, Digitalisierung hat eigentlich auch ganz viel mit Organisationsentwicklung zu tun. Und in solchen Entwicklungsprozessen wird ja oft halt tatsächlich der Prozess an sich, also auch dieser Change-Prozess, da wird halt der menschliche Faktor oft vernachlässigt. Also tatsächlich, wie so ein Transformationsprozess gestaltet wird, hat einfach auch ganz viel Auswirkungen darauf, wie gut das dann halt auch tatsächlich funktioniert. Oft sind ja solche Digitalisierungsmaßnahmen kommen top-down, werden vielleicht auch dann irgendwie durch kantonale Bestimmungen dann an die Organisationsleitungen herangetragen und die sind dann damit beauftragt, dann auch wieder top-down ihre Mitarbeitenden dazu zu bewegen, jetzt mal diese Digitalisierung umzusetzen. Und allein schon, wie dann dieser Prozess gestaltet ist, ist das natürlich mühsam, weil das setzt nicht bei den Bedarfen der Mitarbeitenden in den Organisationen an. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Faktor. Also soziale Arbeit denkt natürlich, also logischerweise, weil es ihr Kernauftrag ist, in erster Linie an die AdressatInnen. Aber für eine Qualitätssicherung in Organisationen ist es auch eminent wichtig, auch die Bedürfnisse der Mitarbeitenden nicht zu vernachlässigen. Und ich finde diese Ebene halt tatsächlich halt irgendwie so, eigentlich halt tatsächlich Digitalisierung auch viel mehr bottom-up zu organisieren. Tatsächlich, was braucht ihr in eurem Arbeitsalltag? Welche Tools nutzt ihr für die Kommunikation mit euren KlientInnen? Und nicht, was gibt der Kanton für Vorgaben, die wir jetzt hier umsetzen müssen, sondern tatsächlich, wie nutzen wir tatsächlich digitale Tools im Alltag? Welche brauchen wir da? Manchmal, weil wenn man mehr auf dieser informellen Ebene guckt, dann gibt es sehr häufig Bedarfe, wo eigentlich tatsächlich sogar oft der Wille und sogar der Wunsch da ist, digitale Tools einzusetzen. Dann gibt es aber vielleicht wieder irgendwelche anderen strukturellen Gründe, warum jetzt genau das so nicht gemacht werden kann. Dann gibt's manchmal tatsächlich irgendwelche Workarounds, ja, also wo dann einfach niemand so genau hinguckt, weil wenn man da jetzt mal genau hingucken würde, dann würde man irgendwie rechtlich irgendwie ein bisschen in die Bredouille kommen. Aber das sind ja genau solche Auswüchse davon, dass dann halt teilweise Vorgaben gemacht werden, die an der Realität, also dem, was getan werden muss, tagtäglich irgendwie vorbeigehen, weil halt die Entscheidungen auch nicht da getroffen werden, wo es dann umgesetzt wird.
Ja. Ich bin wirklich ganz näher bei euch, dass man wirklich mitgestalten müssen. Dass man müssen auch unsere Werte, unsere ethischen, moralischen, professionellen Werte wirklich in den Prozess einbringen. Weil so sind sie draussen, oder? Also im Nachhinein da nochmal ganz, ganz schwierig. Ich möchte zum Abschluss nochmal ganz provokativ fragen. Wenn man da mitgestaltet, ganz bewusst mitgestaltet, werden wir dann nicht auch zum Mittäter? Und würde ein Beispiel bringen, was am Wochenende passiert ist mit dem französischen Mann, der auf der Plattform Kik umgebracht worden ist. Oder? Und die Leute haben im Livestream zugeschaut, wie das passiert. Oder? Das ist so wie eine Hebelwirkung, mehr, bis er dann nachher gestorben ist. Oder? Also, das heisst, die Möglichkeit von einer solchen Plattform, von Livestream, von können, etwas auf dem digitalen Weg zu machen, werden wir dann da nicht zum Mittäter. Also ist die Hebelwirkung, die heute in jede Richtung geht, nicht auch ein Teil, wie man da mitgestaltet?
Was ist die Alternative? Oder? Also wenn man nicht zum, also ich will jetzt nicht mit Täter hinnehmen, das Wort, aber eben dazwischen wird man einfach fremdbestimmt über grosse Informatikfirmen zum Beispiel. Und wenn man dort nicht selber gestaltet, vielleicht sind auch, wenn wir jetzt vom Boden ab gedacht haben, ist das auch Gefahr, oder? Dass dann einfach solche Insellösungen kommen. Vielleicht sind auch Hochschulen wie wir oder Dachverbände wie Caritas zum Beispiel in der Pflicht, zum Regeln aufstellen oder beziehungsweise Lösungen zu bieten, wo eben in Zusammenarbeit mit der sozialen Arbeit entstehen. Oder?
Ja.
Und ich glaube, wir sind da schon eigentlich, gerade so von der, jetzt in der Ost zum Beispiel, der Austausch ist ja da, oder? Zwischen verschiedenen Departementen. Und ich glaube, das ist eine Chance, die man muss nutzen muss.
Mhm. Gibt es denn in dem Bereich von Entwicklung, in dem Bereich auch von eben Transformationsdimensionen, haben wir einen Ethikrat? Also ich mag mich erinnern, oder? UNBRK, Kinderrechtskonvention, sind wir denn auch so ein Ethikrat noch da gewesen, oder? Wo einfach auch noch Dilemmas gespiegelt hat oder ethisch-moralische Erwägungen. Gibt es da in dem Bereich?
Also mir ist jetzt kein übergeordneter ethischer Code bekannt, aber also seitens der EU gibt es ja diesen AI-Act, der eigentlich ja auch sehr restriktiv ist. Und ich denke jetzt gerade bezogen auf dieses Beispiel, oder? Das ist ja eigentlich eine Form von extremem Plattformkapitalismus, kann man sagen. Das ist einfach halt in der Ökonomie, die Ökonomie der Aufmerksamkeit auf die Spitze getrieben. Und ich finde, da ist eigentlich aus meiner Sicht für solche Fälle tatsächlich auf der Makroebene die Politik gefragt, dass hier tatsächlich solche großen Kooperationen eigentlich eingeschränkt werden.
Also auch Regularien,
oder? Ja. Wo sie diskutiert also auf werden. Der Ebene sehe ich tatsächlich dann auch, den Staat in der Pflicht, hier in solchen Fällen auch tatsächlich Regularien einzusetzen, eben eigentlich auch als ethische Pflicht des Staates tatsächlich halt auch Menschen zu schützen.
Ja. Ja.
Und da sehe ich, das sehe ich eigentlich nicht mehr in der Allzuständigkeit der sozialen Arbeit, sondern da finde ich, muss man auch diese Makroebene auch mitdenken. Und ich finde, das ist gerade bei KI tatsächlich ja ein ganz großes Feld, oder wie wird das reguliert?
Ja. Wenn wir jetzt ein Update von dem Fachgespräch hören, machen, oder? Also, es gibt ja alle die Themen, die ich in diesen Fachgesprächen habe, die könnte man auch immer wieder sagen, irgendwann braucht es ein Update. Wen müsste ich euch einladen für ein Update, wenn es um KI geht? Was würdet ihr sagen? Dann hätten wir etwas Neues zu erzählen. Dann hätten wir neue Erkenntnisse, dann hätten wir neue Positionen. Wen müsst ihr euch einladen?
Nächsten Monat. Nein, also, der Wandel ist ja so schnell. Momentan. Aber mir kommt auch immer etwas in den Sinn bezüglich dem Hype-Cycle. Also in der kurzfristigen Sicht überschätzt man den Impact Und in der langfristigen und tut man es unterschätzen. Das heisst, momentan sind wir vielleicht im Cycle, in dem Hype-Cycle inner oben. Also momentan wird alles dort einprojiziert. Man denkt, oh, jetzt ist alles möglich, alles wird sich verändern. Und dann merkt man, warte mal, so schnell verändert sich es jetzt vielleicht doch nicht. Und darum wäre vielleicht in ein, zwei Jahren gar noch nicht so viel anders. Aber vielleicht in 2 Jahren.
Okay, gut. Danke vielmals, dass ihr da sind. Hochspannend gewesen. Ich denke, wir sind wirklich in einem ganz dynamischen Thema drin, wo so wie unterschiedliche Stränge hat, oder? Wo betreffend, wo auch wirksam sind. Ich werde, wenn ich die Fachgespräche weiterführe, ganz sicher ein Jahr nochmal einladen, weil ich bin überzeugt, dass wir miteinander noch. Danke vielmals, dass du da bist für Sophie. Danke vielmals, David, dass ihr da sind. Und auch eine gute KI-Zeit.
Dankeschön.
Danke.
Das war das Fachgespräch von der Ost, Departement Soziale Arbeit. Ihr findet die Fachgespräche auf dem YouTube-Kanal und ihr könnt es dort auch abonnieren, wenn ihr am nächsten Fachgespräch folgen wollt. Ihr könnt es auch als Podcast hören auf Apple Podcast und auf Spotify und auch dort abonnieren für das nächste Fachgespräch. Danke vielmals, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal.